Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich begrüße Sie jetzt zum Auftakt dieser neuen Podcast-Spezialreihe aus der Pionier-Wirtschaftsredaktion. Nachdem wir zuletzt den größten deutschen Finanzskandal nachgegangen sind und Schattenmächte der Unternehmenswelt ins Rampenlicht geschoben haben, begeben wir uns jetzt erneut auf schwieriges Terrain. Diesmal liegt das nicht nur im Halbdunkel, sondern fern aller Lichtmomente. Unser Exkurs wird herausfordernd, führt über steinige Pfade, die aber, so hoffen wir, Erkenntnisse für Sie bringen werden.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität.
Die organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Es kommt darauf an, sie zu erkennen.
Bereich von hochprofessionellen Tätern, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.
Eine erhebliche Bedrohung für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.
Untergräbt unseren Rechtsstaat.
Geldwäsche. Menschenhandel.
Finanzkriminalität.
Handel.
Drogenhandel.
Eigentlich müssten wir aufbegehren.
Über all das werden Sie in den nächsten Wochen mehr hören, über die Abgründe des Menschenhandels weltweit und den Sumpf von Drogen und den Geschäften mit diesen Drogen, über den illegalen Waffenhandel und die Uferlosigkeit der Geldwäsche. Wir erfahren, wie die Netzwerke der organisierten Kriminalität auf Kosten von Menschen, aber auch zulasten ganzer Volkswirtschaften ihre hochprofitablen Geschäfte betreiben. Experten schätzen die Umsätze der organisierten Kriminalität quer durch alle Branchen auf eine Zahl von 1,6 Billionen US-Dollar bis 2,2 Billionen US-Dollar. Bevor wir ins Detail gehen, der Blick auf das große Ganze, die Ausmaße weltweit, die Dimensionen hier in Deutschland und welche unmittelbaren Berührungspunkte wir alle mit den Geschäften der organisierten Kriminalität haben, auch wenn wir denken, dass wir damit so gar nichts zu tun haben. Lassen Sie sich von unserer Podcast-Wirtschaftsjournalistin Josie Müller mitnehmen in diese düsteren Unterwelten.
Bevor ich Sie mitnehme, bleiben wir noch kurz bei den Ausmaßen. Die rund 2 Billionen Dollar sind die konservative Schätzung. Ein Think Tank in Washington geht davon aus, dass es jährlich 10 Billionen sind. In Börsenwerten sind das über 3 Nvidias. Und wäre auch die organisierte Kriminalität ein globaler Konzern, ließe er sich selbst ohne diese absurden Zahlen mühelos vermarkten. Das toxische Wesen, ausgeblendet, durch Anstandszentrifugen und Tugendbeschleuniger gejagt, könnte so ein Image-Spot klingen.
Wir vereinen den Geist traditioneller Familienunternehmen mit den Ressourcen moderner Großkonzerne. Wir pflegen enge Kontakte in Politik und Wirtschaft, sind aber unabhängig von staatlicher Regulierung. Wir reagieren flexibel auf Veränderungen im Wettbewerb, sind innovationsstark, erkennen Wachstumschancen und Absatzpotenziale. Die kosteneffiziente Ausgestaltung und effektives Risikomanagement stehen im Mittelpunkt. Wir sind die wahren Hidden Champions. Profitieren auch Sie von unserem globalen Netzwerk.
Dieses konstruierte Extrem ist allerdings gar nicht so weit entfernt von der Realität, denn organisierte Kriminalität sitzt auch in gläsernen Bürotürmen. Mit Wirtschafts-, Finanz- und Internetkriminalität macht sich niemand die Hände dreckig. Selbst die schmutzigsten Geschäfte können am Ende sauber aussehen. Damit erklärt sich auch das Leitmotiv dieser Podcast-Reihe. Es war anfangs schon kurz zu hören, wir haben unseren Ansatz wiedergefunden in einer Aussage des Strafrechtlers Professor Arndt Sinn.
Die organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Es kommt darauf an, sie zu erkennen.
Was so wahnsinnig simpel klingt, ist voller Tücke, denn von den vielen Gesichtern ist ein großer Teil nicht zu sehen. Bleibt er aber unerkannt, hat das Tragweite. Dazu die Kriminalitätsforscherin Zora Hauser von der Uni Oxford. Ihr Spezialgebiet, die Mafia in Italien.
Die eine Gefahr ist die laute, gewalttätige, organisierte Kriminalität und die Bürger auch verunsichern. Aber die zweite Gefahr, das ist eine ganz andere. Und das sind diese Strukturen, die leise sind, die eigentlich unter dem Radar bleiben und die dann in die deutsche Gesellschaft und in die deutsche Wirtschaft auch praktisch nahtlos integrieren. Und das ist ein Problem, was so zeigt, eben was die demokratiegefährdende Potenzial ist von organisierter Kriminalität.
Der gewalttätige Teil ist zumindest in den Statistiken des BKA sichtbar. Aber diese leisen Strukturen, die schleichen sich eigentlich schon durch unseren Alltag. Folgen Sie gedanklich einfach mal meinem Blick auf all das, was bei mir gerade mit organisierter Kriminalität zu tun haben könnte. Da sind zunächst mal Computer und Handy, ein Holztisch, ein goldener Ring am Finger, Jeans und T-Shirt, dann das, was jeder von uns im Kühlschrank hat, beim Blick aus dem Fenster eine Baustelle und der elegante Altbau mit dem diskreten Verweis auf Ambiente mit Niveau. Wie das alles im Detail mit organisierter Kriminalität zusammenhängen kann, werden wir in den nächsten Wochen nach und nach hören. Unter anderem von einem Experten für Entwicklungszusammenarbeit. Mit ihm habe ich über Menschenhandel gesprochen, der zum Beispiel von Osteuropa auf deutsche Baustellen oder aus Afrika über alte Routen der Sklaverei zu uns führt.
Auf diesen Routen gibt es heute ausgeklügelte Menschenhandelssysteme. Das heißt, Frauen zum Beispiel aus Nigeria werden dort unter Druck über diese Routen nach Europa gebracht und landen hier in Bordellen. Oder dass eben sehr, sehr viele Menschen bis hierhin in Deutschland zum Beispiel im Baugewerbe ausgebeutet werden. Und man sieht es gar nicht auf den ersten Punkt.
Noch weniger sieht man, wie der organisierte Menschenhandel nicht nur über die Routen der Sklaverei führt, sondern dort mündet.
Das fängt mit der Kleidung an, zum Teil, dass in den Vorprodukten zu den Stoffen und so weiter ganz viel Arbeitssklaverei oft schon drin ist. Kinder, die zum Beispiel in Minen Konfliktmineralien herausholen, die wir aber so essentiell brauchen für unsere Handys, für unsere Computer. Wie kann es sein, dass Gold, das vielleicht in meinem Ehering ist am Ende, wie kann es sein, dass dazu Kinder runtergeschickt werden, dass nichts abgesichert ist? Genau in dem Bereich, wenn es um Kakaoanbau und Ernte geht, Menschen anzustellen und einzustellen, die versklavt sind, die nichts kosten.
Und auch der Drogenhandel ist Teil unseres Alltags. Dafür braucht es nicht mal die Drogen selbst. Denn die Kartelle, die sogenannten Narcos, setzen auf Diversifikation. Davon erzählen wird einer unserer Kollegen in Lateinamerika.
Sie können heute nicht mehr sagen, ich habe keinen Kontakt zu Waren, auf denen keine illegalen Akteure drauf sitzen. Natürlich, wenn Sie kein Rauschgift konsumieren, ich kein Rauschgift konsumiere, kann ich sagen, ich habe mit den Kerlen nichts zu tun. Aber wenn ich gleichzeitig heute am Marktstand Zitronen gekauft habe oder ein Avocado gekauft habe oder Brombeeren, auch da sind die Narcos mit drin. Sie sind beim Holzhandel drin, beim Abbau von seltenen Erden, Gold, Silber, überall, ja, überall sind sie dabei.
Und dieses Dabeisein heißt nicht mehr nur, dass sie es indirekt sind.
Mit den Produkten, die sie handeln und die sie nach Europa exportieren, schwappen ein bisschen die Konflikte mit herüber. Vor allem Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, das sind die Zielhäfen. Und dort vor Ort, glaube ich, siedelt sich mittlerweile eine große Infrastruktur der Kartelle an.
Was mit all dem einhergeht, ist der illegale Waffenhandel. Bei uns im Kleinen unter Mafia, Clans und Banden, aber auch im Großen. Irgendwo sonst auf der Welt. Und spätestens da sind die Geschäfte dann auch tödlich.
Gewalt und Chaos in Myanmar. Militär und Aufständische liefern sich harte Gefechte.
Im Sudan tobt seit einem Jahr der Krieg. Das Ergebnis ist eine der schlimmsten humanitären Katastrophen weltweit.
Aktuell überziehen brutale Gangs Haiti mit einer beispiellosen Welle der Gewalt.
Heftige Schießerei am Flughafen der mexikanischen Stadt Culiacán.
In dem lateinamerikanischen Land Ecuador eskaliert derzeit die Bandengewalt.
Organisierte Kriminalität ist dort Teil des Systems. Entscheidend dabei staatliche Akteure, also Beamte und Amtsträger. Die Weltbank geht davon aus, dass jedes Jahr weltweit mindestens 1 Billion Dollar Bestechungsgelder fließen. Dafür werden Regierungsposten nach Wunsch besetzt, Waffenlieferungen durchgewunken, Statistiken oder Dokumente gefälscht. Einmal etabliert, wird es mühsam, das loszuwerden. Dazu der Entwicklungsforscher Achim Wennmann.
Es ist sehr schwierig, wirklich zu beweisen, dass jemand in organisierte Verbrechen verwickelt ist. Insbesondere, wenn führende Köpfe einer Gesellschaft mehrere Identitäten haben und in alle möglichen Dinge verwickelt sind. Das können Rebellen sein, aber gleichzeitig auch Geschäftsleute, die im Parlament sitzen.
Ein Land dieser Welt gilt inzwischen als fest in der Hand der organisierten Kriminalität. Einige Länder stehen auf Kipp, viele in Lateinamerika. Wir kommen darauf zurück. Organisierte Kriminalität wird komplexer, wegen der technischen Möglichkeiten, aber auch, weil es immer mehr kleine Gruppen gibt, ohne dass die Dominanz der großen alten Netzwerke aus Russland, China, Italien, Japan und Lateinamerika nennenswert zurückgeht. Teilweise sind sie Franchisegeber. Anders als sie selbst sind kleinere Netzwerke flexibel, können Geschäfte schnell umstellen und Märkte wechseln. Wie viele Netzwerke weltweit insgesamt agieren, ist unklar. Offizielle Stellen sprechen von mehreren tausend, aber das können letzten Endes ja auch 900.000 sein. Die Vereinten Nationen haben all das auf dem Radar, mahnen immer dringlicher UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
Der Sicherheitsrat ist sich seit langem der Gefahr bewusst, die von organisierter Kriminalität für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit ausgeht. Inmitten einer Welt voller Krisen finden illegale Märkte fruchtbaren Boden, um zu wachsen. Auf der ganzen Welt verbreiten kriminelle Gruppen Gewalt, Angst und Unsicherheit, um Handelswege zu kontrollieren, Häfen, Schnellstraßen und andere kritische Infrastrukturen. Die Verbindung zwischen organisierter Kriminalität und Terrorismus geben zu besonderer Sorge Anlass.
The links between organized crime and terrorism are a matter of particular concern.
Denn fern aller Gesinnungsfragen haben sich Al-Qaida, Hisbollah, Hamas und Taliban dem weltweiten Handel mit Waffen, Rauschgift und Menschen angeschlossen. Und dennoch findet sich inmitten dieser unheilvollen Allianzen immer noch eine Bank, die den Zahlungsverkehr übernimmt. EU-Behörden gehen davon aus, dass in Europa etwa 5000 Netzwerke agieren. Von 821 sieht Europol eine ernsthafte Bedrohung ausgehen. Mit ihren mutmaßlich 25.000 Mitgliedern aus über 100 Ländern sind sie groß in die globalen Geschäfte verstrickt. Dazu gehört der Menschenhandel. Zu den favorisierten Zielen gehören die Niederlande und Deutschland. Ein Grund dafür sind die liberalen Gesetze im Bereich der Prostitution. Ein holländischer Zuhälter erklärt, dass sich damit viel Geld machen lässt. Denn, Zitat, verglichen mit Waffen oder Drogen könne man Prostituierte immer und immer wieder benutzen.
It is big money. If I have a prostitute, I can use it again and use it again to make money. If you compare it to weapons and drugs.
Eine der Hauptrouten für den Menschenhandel beginnt in Nigeria, wo Frauen und Mädchen mit Versprechungen von guter Arbeit nach Europa gelockt werden. Ihre Reise hier endet fast immer in der Zwangsprostitution.
They don't pity anyone.
Die haben keine Gnade.
There is no pity.
Mit niemandem.
There is no pity if you do miss.
Wenn du nicht hörst oder nicht mehr kannst, erschießen sie dich.
They will just bring their gun and shoot.
Das Netzwerk dahinter, die nigerianische Mafia, die seit den 90er Jahren in Europa aktiv ist. In Deutschland sind es derzeit mindestens 4 verschiedene Gruppen. Dominierend bei uns sind allerdings arabische und türkische Clans, die italienische Mafia und Netzwerke westafrikanischer Länder. Die Hauptgeschäfte der Kokain- und Marihuana-Handel. Stark vertreten sind auch russisch-eurasische Netzwerke, die neben Drogen auf Eigentumsdelikte und Waffenhandel spezialisiert sind. Deutsche ohne Migrationshintergrund sind eher in kriminellen Netzwerken organisiert, in denen es um Ausbeutung geht, in der Prostitution, auf dem Bau und in der Pflege. An Sie alle richten sich die Warnungen von BKA und Innenministerium.
Wir setzen unsere harte Gangart gegen organisierte Kriminalität fort.
Wortführerin derzeit Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
Unsere Strategie gegen organisierte Kriminalität setzen wir sehr umfassend um Unser Ziel ist es, kriminelle Strukturen nachhaltig zu zerschlagen und ihnen kriminelle Einnahmen konsequent zu entziehen. Dafür schaffen wir bundesweit die richtigen Rahmenbedingungen.
Noch ist man davon offenbar weit entfernt, dass zumindest Berichten Ende vorigen Jahres die Vorsitzenden der Polizeigewerkschaften im Rahmen einer Sachverständigenanhörung im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Die Liste ihrer Mängel ist lang.
Personelle Mängel, Ressourcenmängel und natürlich auch gesetzliche Mängel. Das System, so wie wir es jetzt haben, ist überlastet. Auch das Justizsystem ist überlastet.
Die Straftaten, die uns in dem Bereich bekannt werden, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir gehen davon aus, dass wir mit enormen Straftaten in dem Bereich zu tun haben, die uns noch nicht bekannt sind.
Wir tun unser Bestes, aber Sie müssen uns dabei schon unterstützen.
Unterstützung ist deutschlandweit nötig, denn es geht nicht nur um ein räumlich begrenztes Großstadtphänomen mit einzelnen Brandherden, sagt Manuel Ostermann von der Bundespolizeigewerkschaft.
Es gibt keine Ballungsräume und es gibt auch vor allem keine Hemmnisse der organisierten Kriminalität, sondern es gibt eher einen Flächenbrand und den kann man nur gesamtgesellschaftlich lösen mit allen Partnern in diesem Kontext.
Was polemisch klingen mag, fußt auf der zunehmenden Bandengewalt, die sich aus Milieus und Randvierteln in Fußgängerzonen und Vorstadtidylle bewegt. Vor allem in Schweden, Spanien, Belgien und in den Niederlanden. Dort greift die Kokainmafia gezielt den Rechtsstaat an, so sagt es der NRW-Chef des Bunds Deutscher Kriminalbeamter Oliver Huth.
Also wenn ein Pressevertreter, der für die Pressefreiheit steht, auf offener Straße erschossen wird, weil er seinen Job macht. Und wenn ein Rechtsanwalt, der für das Rechtsstaatsprinzip steht, nicht mehr aus dem Haus gehen kann, weil er einen Kronzeugen verteidigt und erschossen wird. Also ein hochgefährliches Thema, mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen. Und das macht an den Grenzen nicht Halt. Am Ende des Tages wird es unsere Demokratie untergraben, wenn wir da keine Zeichen entgegensetzen.
Auch das BKA hat dieses Risiko deutlich kommuniziert. Dazu Präsident Holger Münch.
Bleibt also festzustellen, dass OK-Gruppierungen nicht davor zurückschrecken, schwere Gewaltstraftaten auch im öffentlichen Raum zu begehen. Und damit steigt dann auch die Gefahr, dass unbeteiligte Opfer von Gewalttaten werden. Wir sehen neue Gruppierungen, die versuchen, bereits bestehende OK-Gruppierungen zu verdrängen. Und wir sehen transnationale Vernetzung von OK-Gruppierungen mit der Folge, dass Gewaltbereitschaft und Gewalterfahrung insbesondere auch einreißt.
Vor diesem Hintergrund die Appelle und Warnungen seitens der Polizei. Die Ressourcen müssten in allen Bereichen und schnell aufgestockt werden. Schon jetzt seien die Fälle nicht mehr zu bearbeiten. Noch einmal Oliver Huth aus NRW.
Den gruseligsten Krimi potenzieren Sie bitte und wenn Sie das lesen, wissen Sie, was in der Realität da tatsächlich gebacken ist. Ne? Waffenhandel, Rauschgift, Auftragsmorde, Menschenhandel. Wissen Sie, wo diese Verfahren liegen? Auf Haufen. Die Daten liegen bis zur Decke. Und wir haben keine Kapazitäten zu bearbeiten. Und wenn Sie da keine Response für den Staat entwickeln und die Bevölkerung kriegt das mit, gute Nacht, sage ich Ihnen. Gute Nacht.
Ein entscheidender Faktor für die organisierte Kriminalität ist die Geldwäsche. Illegal erwirtschaftetes Vermögen wird in den legalen Wirtschaftskreislauf eingebracht. Am üblichsten sind Investitionen in Kryptowährungen und Bargeldkäufe von Objekten mit Wertsteigerungspotenzial. Zumeist Immobilien, alternativ aber auch Firmenanteile, Kunst, Sammlerautos oder Designerluxus. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter schätzt, dass allein in Deutschland so jedes Jahr 100 Milliarden Euro gewaschen werden. Die Aufdeckungsquote sei minimal. Der Strafrechtswissenschaftler Professor Arndt Sinn sieht das grundlegende Problem in der deutschen Politik und das seit Jahren. Das hier hat er Ende vergangenen Jahres im Landtag von NRW im Rahmen einer Sachverständigenanhörung erklärt.
Also Sie können sich sicher sein, ich bin regelmäßig in Berlin, ich spreche mit allen. Alle wissen eigentlich Bescheid und passiert nichts. Und warum ist das so? Naja, das Thema ist nicht sexy. Wir sind OK-mäßig im Blindflug. Und das untergräbt unseren Rechtsstaat. 80% aller in der Europäischen Union aktiven OK-Gruppierungen nutzen legale Infrastrukturen. Über 70% aller OK-Gruppierungen arbeiten transnational. Das heißt, OK ist angekommen. Und sie gefährdet den Rechtsstaat, die Strukturen.
Auch in Deutschland ist klar zu sehen, dass organisierte Kriminalität grenzüberschreitend ist. In 7 von 10 Fällen ist eine Vernetzung ins Ausland nachweisbar. Das verkompliziert die ohnehin komplexen Fälle, die mit Stapeln an Akten und Daten verbunden sind. Üblicherweise geht es um Straftaten in verschiedenen Bereichen. Hinzu kommen verschachtelte Strukturen innerhalb der Netzwerke, Verschleierungstaktiken, verschlüsselte Kommunikation. Ein Verfahren gegen ein Netzwerk der organisierten Kriminalität dauert zwischen 2 und 5 Jahren. Meist sind es 650 Fälle, die in Deutschland zu bearbeiten sind. Und in jedem Einzelnen geht es um all das, was die legalen Märkte nicht bieten.
Und auf diese Geschäfte schauen wir in den nächsten Wochen im Detail. Das wird eine Herausforderung, wie Sie im Ansatz schon hören konnten. Aber ich hoffe dennoch, Sie begleiten uns, denn es wird Erkenntnisgewinn für uns alle bringen. Ich grüße Sie auf das Herzlichste. Bleiben Sie mir gewogen. Ihr Gabor Steingart.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität. Ein Pioneer Briefing Spezial.